Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Tierquälerei, Suizid, Mord und sowohl psychische als auch sexuelle Gewalt an Erwachsenen und Minderjährigen. An einem warmen Junitag 1967 machte sich die 11-jährige Gabriele Püttmann auf den Weg zu einer Freundin. Sie wohnten beide im Bottroper Stadtbezirk Kirchhellen und trafen sich regelmäßig, um gemeinsam das schöne Wetter zu genießen. Wie schon so häufig zuvor tapste das kleine Mädchen den plätschernden Bach entlang, als sie am Ufer plötzlich einen Schatten bemerkte. Neugierig blieb sie stehen. Ein kleiner, gebückter Mann kam auf Gabriele zugehumpelt, der Kopf verschwitzt, die Hände dreckig. Mit einem feisten Lächeln im Gesicht hockte er sich zu dem Mädchen ins Gras und zog ein schäbiges Magazin aus seiner verschmutzten Arbeitshose. Er öffnete es und hielt es Gabriele unter die Nase. Was die nackten Menschen dort auf den Bildern machten, verstand die Kleine zwar nicht, doch es ekelte sie an. Mit leiser Stimme bat sie den Fremden, sie in Ruhe zu lassen. Dieser ließ das Pornoheft fallen, stürzte sich unvermittelt auf das Mädchen und würgte es, bis es sich nicht mehr regte. Der Menschenfresser von Duisburg hatte erneut zugeschlagen. Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge Tod und Sünde. Bevor es losgeht, hier noch eine kleine Korrektur der letzten Folge. Wer aufmerksam zugehört hat, mag bemerkt haben, dass es in meiner Schilderung einen Logikfehler gegeben hat, welcher mir leider erst nach dem Upload aufgefallen ist. Und zwar hatte Tsutomu Miyazaki den Angehörigen seines ersten Opfers ein Paket mit dessen Überresten zukommen lassen. Zwar hatte ich erwähnt, dass das Labor die darin enthaltenen Milchzähne zunächst nicht Marie Kono zugeordnet und dies in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hatte, allerdings korrigierte man diesen Fehler kurz darauf, was der Familie selbstverständlich mitgeteilt worden war. Hiervon bekam der Serienmörder jedoch nichts mit, weshalb er begann, die Hinterbliebenen wie beschrieben zu tyrannisieren. Dieses kleine Detail hatte ich vergessen zu erwähnen und das mag den einen oder die andere möglicherweise etwas verwirrt haben. Hierfür bitte ich um Entschuldigung. Und nun zum heutigen Fall. Es wird grausam und ekelerregend. Joachim Kroll erhielt nach Bekanntwerden seiner Verbrechen den Spitznamen Menschenfresser von Duisburg. Er tötete und schändete über 2 Jahrzehnte hinweg sowohl Tiere als auch erwachsene Menschen und sogar Kinder, ohne dass man dem intelligenzgeminderten Triebtäter auf die Schliche kam. Nur mit Glück konnte er eines Tages im Jahre 1976 aufgehalten und schließlich für seine Gräueltaten zur Verantwortung gezogen werden. Lass gerne eine Bewertung für Tod und Sünde da, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Auf Instagram werde ich morgen wie gewohnt Fotos zum Fall hochladen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Joachim Georg Kroll kam am 17. April 1933 in der oberschlesischen Großstadt Zabrze, damals noch Hindenburg, im heutigen Polen zur Welt. Er war das 9. und letzte Kind einer Arbeiterfamilie. Während seine Mutter den Haushalt und einen Großteil der Erziehung übernahm, schuftete sein Vater als Bergmann unter Tage. Das Geld war knapp, die Stimmung in der Dreizimmerwohnung schroff. Wenn Papa Kroll nach einer langen Schicht nach Hause kam, war er stets schlecht gelaunt und scheute auch nicht davor zurück, seine Ruhe mit Prügel einzufordern. Als Joachim 1939 eingeschult wurde, stellte man schnell fest, dass er geistig unterentwickelt war. Während andere Kinder in seinem Alter bereits lesen und schreiben konnten, näste der schüchterne Junge noch immer ein und wies erhebliche Lerndefizite auf. Schnell wurde er Opfer von Mobbing und Ausgrenzung, doch obwohl man ihn bereits nach wenigen Jahren auf eine Schule für Lernbehinderte schickte, wurde er bloß mit durchgezogen. Niemand ging auf den Jungen ein, welcher sich immer weiter zurückzog und statt mit anderen Kindern lieber alleine im Wald spielte. Dies tat er jedoch sehr gern, hatte er hier wenigstens seine Ruhe. Selbst daheim wurde er von seinen Geschwistern für seine Segelohren und nassen Bettlaken ausgelacht und regelmäßig als Sündenbock genutzt. Jedes Mal, wenn es zu Hause Ärger gab, hieß es, das war der Achim, und ohne weitere Rückfragen zückte Vater Gürtel und Rohrstock. Das Kind lernte, sein Schicksal zu akzeptieren und das Übel über sich ergehen zu lassen, ohne sich verbal oder gar körperlich zu wehren. Die einzige Person, welche sich um den Kleinen kümmerte, war seine Mutter. Zwar fand sie nur selten Zeit, schließlich war die Familie groß und die Zeiten hart, doch immerhin schikanierte sie ihn nicht. Mit 10 trat Joachim der Hitlerjugend bei, wo ihm tagtäglich vor Augen geführt wurde, dass er alles anderem entsprach, aber nicht dem damaligen Ideal. Er ging gebeugt, sprach selten, besaß keinerlei soziale Kompetenzen und auch seine schulischen Noten waren eine Katastrophe. 1945 floh Familie Kroll vor der Roten Armee ins Sauerland. Hier wurde der Junge jedoch an den meisten Schulen abgelehnt und musste schließlich mehrere Jahrgänge wiederholen. Als er im Herbst 1948 die vierte Klasse beendete, war er inzwischen 15 Jahre alt und noch immer Analphabet, sodass sein Vater ihn auf Bauernhöfe schickte, um dort als Knecht für einen Hungerlohn und Obdach zu schuften. Eigentlich hatte er gerne Elektriker werden wollen, doch dafür reichten weder seine intellektuellen noch seine sozialen Fähigkeiten aus. Und so fand sich der introvertierte Joachim schließlich in Kuh- und Schweineställen wieder. Nach dem Ausmisten schlich er dann häufig über den Hof und beobachtete die Milchmädchen. Manchmal traute er sich sogar, sie anzusprechen, allerdings fielen die Flirtversuche stets sehr plump und aufdringlich aus, sodass ihn am Ende wieder nur Ablehnung und Spott auf dem Weg zu seinem Zimmer begleiteten. Was Joachim Kroll jedoch eines Tages auf dem Hof beobachtete, sollte ihn eine ganze Weile prägen. Er hatte sich mal wieder hinter einem Strohballen versteckt, als an diesem Tage die Befruchtung der Kühe erfolgen sollte. Mit großen Augen sah er heimlich dabei zu, was der Bulle da machte, und noch am selben Abend schlich er sich zurück in den Stall, stieg auf einen Hocker und ahmte das Gesehene nach. Der 16-Jährige war nie aufgeklärt worden, hatte noch nie ein Mädchen geküsst, und als die Hormone und Gedanken begannen verrückt zu spielen, stillte er seine Neugierde an einer Kuh. Ein paar Worte dazu. Dies muss nicht unbedingt heißen, dass er sich sexuell zu der Kuh hingezogen gefühlt hat, wofür man den Begriff Zoophilie verwenden würde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich hierbei lediglich um eine Art Ersatzhandlung, im Grunde erweiterte Masturbation handelte. Zumindest für Kroll. Selbstverständlich ist das Vergewaltigen von Tieren aufs Schärfste zu verurteilen. In Krolls Fall lag es jedoch schlicht und ergreifend an der Verfügbarkeit und fehlendem Bewusstsein für das, was er da überhaupt tat. Immer häufiger befriedigte sich der 16-Jährige zu den Erinnerungen und stellte sich dabei vor, in eine Frau einzudringen. Als wäre das nicht bereits problematisch genug, gesellte sich mit der Zeit eine Faszination für Innereien und Blut zu seinen perversen Fantasien. In der Nachkriegszeit war Fleisch ein seltenes und begehrtes Produkt, sodass regelmäßig Schweine auf dem Hof geschlachtet und verarbeitet wurden. Kroll konnte es sich nicht erklären, doch das laute Quieken der sterbenden Tiere und der Anblick ihrer glänzenden Innereien machte etwas mit ihm. Da war so ein Kribbeln in seinem Bauch und ergriff seinen ganzen Körper. Ein komisches Gefühl. An diesen Abenden war Joachim so leidenschaftlich mit sich selbst beschäftigt, dass man ihn sogar auf dem Flur hören konnte. Wir haben bereits in früheren Folgen über die Kombination aus dem Bezeugen von Gewalt und dem Entdecken der Sexualität gesprochen. Auch bei Joachim Kroll verschmolzen diese Welten. Er war bisher immer der Schwächste gewesen, auf dem herumgetrampelt wurde. Ob nun in der Schule, der HJ oder zu Hause. Überall nannte man ihn Verlierer. Das Schlachten von Schweinen war das erste Mal in seinem Leben, dass er sich jemandem bzw. etwas überlegen fühlen konnte. Er hatte immer geschwiegen, sich nie zur Wehr gesetzt, alles in sich hineingefressen. Doch nun konnte er seine gesamte Frustration in den Akt des Quälens kanalisieren. Jetzt war nicht mehr er das Opfer. Trotz mickrigem Selbstwertgefühl gelang es dem Teenager einst, ein Mädchen um ein Date zu bitten, ohne dass dieses lachend oder erschrocken davonlief. Nachdem sie sich gemeinsam einen Film angesehen hatten, begannen sie einander zu berühren. Dies überforderte den Jungen so sehr, dass er bereits nach wenigen Augenblicken in seine Hose ejakulierte. Es war das erste und letzte Date, auf welches der beschämte junge Mann sich jemals einlassen würde. Von nun an ging er Gleichaltrigen aus dem Weg und schlich sich lieber nachts heimlich in die Ställe, wenn das komische Kribbeln im Bauch zu stark wurde. Im Jahre 1949 zog Familie Kroll gemeinsam nach Bottrop in Nordrhein-Westfalen, wo er zeitweise eine Anstellung in einer Zeche fand. Die meiste Zeit hing er jedoch zu Hause herum und onanierte exzessiv zu seinen Fantasien. Sah er auf der Straße eine Frau oder ein Mädchen, welches ihm gefiel, so stellte er sich nicht nur vor, sie zu vergewaltigen, er schnitt ihnen den Bauch auf und genoss, wie sie sich wehrten. Als Kroll 22 Jahre alt war, starb seine Mutter, welche die einzige Person gewesen war, die ihn nicht von oben herab behandelt hatte. Es wird vermutet, dass dies das Ereignis war, welches Joachim vollständig abdriften ließ. Seine letzte Stütze im Leben war fort und nur zwei Wochen später, am 8. Februar 1955, machte er einen Ausflug, der das nächste dunkle Kapitel in seinem noch jungen Leben einläuten sollte. Mit dem Zug fuhr er Richtung Hamm und wanderte schließlich ziellos auf einem Feldweg in Wallstädte im Kreis Steinfurt umher, als ihm plötzlich eine junge Frau entgegenkam. Es handelte sich um die 19-jährige Ausreißerin Irmgard Strehl, welche seit Tagen per Anhalter durch Norddeutschland reiste. Da war es wieder, das Kribbeln, dieses komische Gefühl. Kroll sprach die junge Frau an und versuchte sie kurz darauf zu küssen, doch Irmgard stieß ihn entrüstet und angeekelt von sich. Erneut war Joachim unsanft zurückgewiesen worden, ohne zu wissen, was er überhaupt falsch gemacht hatte. Dies ließ den frustrierten Einzelgänger vor Wut ausrasten. Er sprang sein Opfer an, würgte sie und zerrte sie rund 100 Meter ins Unterholz. Dort presste er sie auf den kalten Waldboden, während Irmgard um sich schlug und schrie. Kroll fühlte sich wie damals im Schweinestall. Je lauter sein Opfer wurde, je mehr es sich vor Panik wand, desto größer wurde die Erregung. Doch sie wollte ihn nicht, also musste er sie, so wörtlich, kaputt machen. Kroll zückte schließlich ein Messer und stach Irmgard wiederholt in den Hals, bevor er sich in ihrem grünen Schal festkrallte und die 19-Jährige letzten Endes mit diesem erdrosselte. Anschließend fiel er über den Leichnam her, entkleidete und vergewaltigte ihn. Als das komische Gefühl im Bauch nachgelassen hatte, machte er sich wieder auf den Weg zurück ins rund 80 Kilometer weit entfernte Bottrop. Bereits 5 Tage später stieß ein Bauer auf den nackten Leichnam. Er lag unter einem schneebedeckten Busch unweit des Feldwegs Herrenstein in Dreisteinfurt. Irmgard war der Bauch aufgeschlitzt worden und man konnte eine große Menge Ejakulat sowohl in ihrer Vagina als auch am Rest des Körpers sichern. Es war in der Tat eine so ungewöhnlich große Menge, dass die Behörden von mehreren Tätern ausgingen. Obwohl in kürzester Zeit zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingingen, hatte man keine brauchbare Spur. Irmgard war seit Tagen in ganz Norddeutschland unterwegs gewesen und mit vielen fremden Personen gesehen worden. Doch nichts brachte die Behörden weiter und so wurden die Ermittlungen schließlich eingestellt. Die Erkenntnis, dass er mit seinem ersten Mord offenbar ungeschoren davongekommen war, ließ Zuversicht in Joachim Kroll aufkeimen. Wenn die Frauen ihn nicht wollten, dann würde er sie sich halt einfach nehmen. Monat um Monat verging, Kroll verbrachte die meiste Zeit mit exzessiver Onanie zu den Erinnerungen an seine grausame Tat und nur 1 Jahr später mordete er ein 2. Mal. In Bottrop-Kirchhellen erwürgte und vergewaltigte Joachim Kroll 1956 die 12-jährige Erika Schuletter, über diese Tat ist jedoch nur wenig bekannt. Ein weiteres Jahr später fand Kroll schließlich wieder Arbeit. Er bezog ein Zimmer in einem ledigen Wohnheim des Stahlherstellers Mannesmann in Duisburg. Seine Kollegen beschrieben ihn als seltsam, aber stets höflich und freundlich. Kroll redete nicht viel, ging Ärger aus dem Weg und blieb die meiste Zeit für sich. Nur abends konnte man ihn hören. Im Wohnheim. Wenn die meisten Bewohner bereits schliefen, versank Kroll in Fantasien und Leidenschaft. Es war ein offenes Geheimnis, was der Sonderling da jeden Abend in seinem Bett trieb. Man konnte ihn nur schwer überhören. Die 24-jährige Clara Tesma verbrachte den Abend des 16. Juni mit ihrem Freund Heinrich in den Kneipen der Duisburger Altstadt. Nachdem die beiden sich schließlich voneinander verabschiedet hatten, machte Clara sich allein auf den Heimweg. Sie hatte gerade den Rhein überquert, als ihr in der Mörserstraße gegen 2 Uhr in der Früh plötzlich ein kleiner, hagerer Mann entgegeneilte. Er packte sie schroff am Arm und als die junge Frau sich erschrocken zu wehren begann, schlug Joachim Kroll ihr wiederholt ins Gesicht, sodass die beiden einen Abhang hinunterrollten und schließlich im Gras des Rheinufers lagen. Dort erwürgte er sein Opfer mit bloßen Händen. Als die nackte Leiche am nächsten Tag von einer Gruppe Jugendlicher gefunden wurde, fiel der Verdacht sofort auf Claras Freund Heinrich. Zeugen sagten aus, gesehen zu haben, wie die beiden um circa 1 Uhr gemeinsam die Kneipe zur Sonne verlassen hätten. Da der Mechaniker kein Alibi vorweisen konnte, wurde er umgehend verhaftet und er hängte sich Monate später, noch vor seinem Prozess, in Untersuchungshaft. Mit 26 Jahren war Joachim Kroll nach Definition nun offiziell ein Serienmörder. Noch immer hatte niemand Verdacht geschöpft, geschweige denn an seine Zimmertür im ledigen Wohnheim geklopft. Er hatte offenbar einen Weg gefunden, das komische Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch loszuwerden. Und zwar gänzlich ohne Konsequenzen. Während er als Kind vom Vater geschlagen wurde, obgleich er sich gut benommen und nicht einmal etwas angestellt hatte, so kam er heute sogar mit den schlimmsten Verbrechen ungesühnt davon. Diese Erkenntnis mag mit ein Grund gewesen sein, warum Kroll bereits wenige Wochen später erneut zuschlug. Am 26. Juli überfiel er im Essener Stadtpark die 16-jährige Manuela Knoth. Sie hatte das schöne Wetter genutzt, um sich im Baldeneysee abzukühlen und befand sich gerade auf dem Heimweg, als Kroll das Mädchen in ein Gebüsch zehrte, wo er sie schließlich erwürgte und ihren Körper schändete. Mit einem Messer schnitt er schmale Streifen aus der Hüfte und dem Gesäß des Mädchens. Bereits damals beim Schlachten der Schweine hatte er gelernt, dass diese Körperregionen als besonders zart galten. Er war neugierig, ob dasselbe wohl auch für Menschen galt. Es sollte über eine Woche dauern, bis Manuelas Leiche gefunden wurde. Wie bereits bei Krolls erstem Opfer Irmgard Strehl war der Körper mit Ejakulat beschmiert, so dass man von einer Gruppenvergewaltigung ausging. Die fehlenden Fleischfetzen jedoch konnte man sich nicht erklären. Kroll beschloss, seiner Fantasie nun häufiger unter die Arme zu greifen, indem er abends um die zahlreichen Baggerseen des Ruhrgebietes schlich und junge Frauen, aber auch Pärchen beobachtete. Zudem hatte er sich eine lebensgroße Gummipuppe gekauft und machte sich nicht einmal die Mühe, sie vor seinen Arbeitskollegen zu verstecken. Ganz im Gegenteil. Er ritt sie sogar einst ganz ungeniert über den Flur des Wohnheims. Am 24. April 1962 war das Kribbeln jedoch wieder so stark, dass der inzwischen 29-Jährige sich in den Bus setzte und nach Dienstlaken, nördlich von Duisburg, fuhr. Dort traf er auf die 13-jährige Petra Giese, welche gerade eine Kirmes in der Nähe besucht hatte und nun einen einsamen Feldweg entlang schlenderte. Kroll erdrosselte das Mädchen mit ihrem Schal und verging sich anschließend an ihr. Der Trieb war befriedigt, das Verlangen gestillt und der Bauch kribbelte nicht mehr, also ließ er die Leiche achtlos liegen und machte sich nicht einmal die Mühe, sie zu verstecken, so dass man sie bereits am nächsten Tag fand. Dieses Mal musste ein 52-jähriger Betonbauer den Kopf für Krolls Gräuel hinhalten. Der vorbestrafte Pädophile wurde zu 12 Jahren Haft und Therapie verurteilt. Am Morgen des 4. Juni 1963 machte sich die 12-jährige Monika Tafel in Walsum, damals noch eine eigene Stadt, heute Teil von Duisburg, auf den Weg zur Schule. Auf Höhe eines Roggenfeldes kam ihr ein schmächtiger Mann entgegen. Er ging leicht geduckt und starrte sie durchdringend an. Als die beiden sich trafen, fiel Joachim Kroll über Monika her, zerrte sie in das Roggenfeld und begann das Mädchen zu würgen. Dieses Mal wollte er ganz genau hinsehen. Er hatte dem Moment des Todes nie viel Beachtung geschenkt, zu sehr war er von seinem Sexualtrieb übermannt gewesen. Doch heute blickte er seinem Opfer direkt ins Gesicht, während es nach Luft rang, und schließlich erschlaffte. Auch ihr schnitt er Fleisch aus dem Körper und nahm dies mit. Als Monikas Eltern von der Arbeit nach Hause kamen und diese sich nicht wie sonst um ihre beiden jüngeren Schwestern kümmerte, informierte die Familie umgehend die Polizei. Eine Woche später fand man ihre geschändete Leiche und anhand von Zeugenaussagen wurde auch dieses Mal schnell ein Verdächtiger ermittelt. Zwar musste man den 34-jährigen Sexualstraftäter mangels Beweisen wieder laufen lassen, doch sowohl die Wut der Nachbarschaft als auch die Scheidung seiner Frau bewegten den verzweifelten Mann wenige Monate später dazu, sich an einem Baum im Wald das Leben zu nehmen. Viele sahen den Suizid als Schuldeingeständnis und noch immer hatte niemand eine Verbindung zwischen all den Taten herstellen können. Zwar hatte Joachim Kroll zu diesem Zeitpunkt bereits in bzw. nahe seines Wohnortes gemordet, doch einen Großteil seiner Verbrechen beging er absichtlich in entfernteren Gegenden. Und zwar gestand er nach seiner Verhaftung, die 12-jährige Barbara Bruder am 3. September 1963 vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen war auf dem Weg zu einem Spielplatz in Lützenkirchen bei Leverkusen verschwunden und obwohl Kroll gestand, sie ermordet und in einem Wald bei Großhamberg versteckt zu haben, wurde ihre Leiche nie gefunden und Kroll für diese Tat auch nicht belangt. Generell ist recht wenig von dem bekannt, was der Serienmörder in den Jahren 63 und 64 so trieb. Nach wie vor war er bei Mannesmann in Duisburg angestellt, wo er als sogenannter Waschkauenwärter die Sanitäranlagen reinigte und Anfang 65 einen neuen Zimmergenossen im ledigen Wohnheim bekam. Erst im Sommer 65, 3 Jahre nach seinem letzten offiziellen Mord, kommt wieder Licht in das kümmerliche Leben des inzwischen 32-Jährigen. Eines Abends, er schlich mal wieder durch das Unterholz eines Baggersees, um heimlich Liebespaare zu beobachten, erwischte man ihn und nur mit Mühe und Not gelang es dem schrulligen 1,60 Meter kleinen Spanner, sich einer Tracht Prügel zu entziehen. Von diesem Tage an traute er sich nur noch mit einem Messer in der Hosentasche auf Streifzug. Genau dies wurde dem 25-jährigen Hermann Schmitz zum Verhängnis. Am Abend des 22. August 1965 fuhr der junge Mann gemeinsam mit seiner Freundin an den Großenbaumer See in Duisburg, um im Schutze der Dunkelheit das zu tun, was Pärchen halt so machen. Doch plötzlich bemerkten die beiden einen Schatten im Rückspiegel und Hermann entschied auszusteigen und den Spanner zur Rede zu stellen. Der Fremde, der da nun vor ihm stand, reichte ihm gerade einmal bis zur Schulter. Seine schwitzige Halbglatze blitzte im Mondschein und er wirkte nervös. Immer wieder geierte Kroll ins Wageninnere, wo Hermanns Freundin sich bereits hinter Steuer manövriert und den Schlüssel in die Zündung des VW Käfer gesteckt hatte. Sie durfte auf keinen Fall abhauen, da war doch dieses komische Gefühl in Joachims Bauch. Blitzschnell zog dieser sein Klappmesser, mit welchem er gerade erst einen der Autoreifen zerstochen hatte, und rammte es dem völlig überraschten Hermann wiederholt in die Brust. Dieser taumelte rücklings zurück in den Wagen, die Klinge hatte sein Herz zweimal durchstoßen, und während seiner Freundin trotz plattem Reifen die Flucht gelang, erlag der 25-Jährige während der Fahrt ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Obwohl Polizei und auch Zivilpersonen die Umgebung penibel absuchten, fehlte vom Täter jede Spur. Dieser machte sich einige Zeit später an die 22-jährige Freundin seines Zimmergenossen heran, und eines Abends ließ diese sich tatsächlich auf Joachim ein. Doch es war irgendwie anders, ihre Augen strahlten und sie zappelte gar nicht. Im Gegensatz zu Krolls bisherigen Sexualpartnerinnen bestand diese weder aus Gummi, noch hatte er sie mit Gewalt entkleiden müssen. Diese ungewohnte neue Situation stresste den 32-Jährigen so sehr, dass es ihm unmöglich war, eine Erektion zu bekommen, und so brach er die Aktion schließlich beschämt ab. Ein Jahr später, am 13. September 1966, stapfte die 20-jährige Ursula Rohling durch den Försterbuschpark in Mahl. Sie hatte gerade mit ihrem Freund Adolf ein Eis gegessen, doch irgendwie waren sie aneinander geraten und hatten sich heftig gestritten, vor versammelter Mannschaft. Aufgebracht und in Gedanken versunken, befand sich Ursula nun allein auf dem Heimweg, als Joachim Kroll sie überfiel und in ein Gebüsch zerrte. Sie wehrte sich heftig, doch schließlich erwürgte und missbrauchte er die junge Frau. Als man ihre Leiche zwei Tage später fand, ohne Hose, die Beine gespreizt, erinnerten sich zahlreiche Zeugen an den Streit, welchen sie am Tag ihres Todes mit dem vorbestraften 28-jährigen Adolf Schickel gehabt hatte. Dieser wurde nun von der Polizei in die Mangel genommen, und obwohl man ihm nichts nachweisen konnte, hatte sein privates Umfeld ihn bereits verurteilt. Wenige Monate später ertränkte er sich selbst im Main nahe Wiesbaden. Kroll, welcher durch sein letztes Opfer einige Blessuren davon getragen hatte, entschied, zukünftig lieber die Finger von erwachsenen Frauen zu lassen. Stattdessen hielt er nun wieder bevorzugt nach kleinen Mädchen Ausschau. Wenn das komische Gefühl wieder kam, begab er sich stets auf Wanderschaft. Kilometer um Kilometer streifte er durch die Landschaften des Ruhrgebietes, ganz gleich, ob es nun regnete, die Sonne schien oder gar schneite. Am 22. Dezember 1966 begegnete er so der 5-jährigen Ilona Harke in Essen. Er verschleppte sie mit Hilfe der öffentlichen Verkehrsmittel bis nach Hückeswagen nahe Wuppertal, wo er sie an einem Bach vergewaltigte und würgte. Schließlich warf er das wehrlose Kind ins Wasser und sah seelenruhig dabei zu, wie es elendig ertrank. Sein nächstes Opfer sollte die 11-jährige Gabriele Püttmann werden, welche Kroll, wie im Intro beschrieben, in der letzten Juniwoche 1967 an einem Bach in Bottrop-Kirchhellen überfallen hatte. Doch als er sich gerade über das bewusstlose Mädchen beugte, schrillte die Sirene der nahegelegenen Zeche Prosper 4. Aus Angst, Schichtarbeiter könnten ihn entdecken, machte er sich aus dem Staub, sodass das Mädchen glücklicherweise überlebte. Zu Hause in Duisburg angekommen, ärgerte sich ihr Angreifer darüber, dass er das Kribbeln in seinem Bauch nicht hatte abstellen können. Das komische Gefühl war noch immer da, also lauerte Kroll bereits 3 Wochen später, in der Nacht auf den 12. Juli, einer Wirtin am Baldeneysee auf. Geduldig wartete er in einem Straßengraben gegenüber der Kneipe. Die 60-jährige Maria Hetgen wurde von Kroll erwürgt, vergewaltigt und anschließend im Intimbereich verbrannt. Er war neugierig gewesen, was wohl mit dem Schamhaar passiere. Noch immer hatte die Polizei keinen Zusammenhang zwischen all den Morden im Großraum Duisburg feststellen können. Zwar gab es Hinweise zu dem ein oder anderen Fall, diese liefen jedoch entweder ins Leere oder man hatte die Taten einem Einzeltäter zugeschrieben. Dass manche von ihnen sich nach der öffentlichen Beschuldigung selbst das Leben genommen hatten, interpretierte man stets als Schuldeingeständnis. Auf die Idee, dass Spott, Verachtung und schließlich Verzweiflung sie dazu trieben, kam man nicht. Joachim Kroll beging seinen 9. Mord am 21. Mai 1970, als er die 13-jährige Jutta Rahn in der Bahn bemerkte, welche auf dem Heimweg von der Schule war. Sie stieg in Ratingen-Hösel aus, nicht ahnend, dass ihr jemand folgte. Schließlich zerrte Kroll das Mädchen in ein Waldstück nahe der Essener Straße, wo er es mit ihrem eigenen BH erdrosselte und sich an der Leiche verging. 2 Jahre später war Joachim Kroll gezwungen, sich eine neue Bleibe zu suchen. Man hatte ihn mehrfach ermahnt, doch noch immer saute er regelmäßig sein Bettzeug im ledigen Wohnheim ein, sodass man ihn schließlich rauswarf. Der Serienmörder bezog eine Dachgeschosswohnung in der Friesenstraße im Duisburger Stadtteil Lahr, wo er sich in der Nachbarschaft schnell beliebt machte. Der neue Mieter war zwar etwas schrullig, aber stets freundlich und hilfsbereit. Auch die Kinder wussten, dass der nette Onkel Achim immer ein paar Süßigkeiten in der Tasche hatte. Niemand fand es ungewöhnlich, dass er vermehrt um die Spielplätze der Gegend schlich und die Kinder beim Spielen beobachtete. Am 8. Mai 76, Kroll war inzwischen 43, überfiel, erwürgte und vergewaltigte er die 10-jährige Karin Töpfer in Dinslaken-Förde. 5 Monate später wurde Kroll an einer entzündeten Vene im Bein operiert, wobei jedoch nicht alles nach Plan verlief und er von nun an sowohl starke Schmerzen hatte als auch hinkte. Stundenlange Ausflüge ins Umland fielen somit flach, doch obwohl in der direkten Nachbarschaft Dutzende Kinder wohnten, schaffte Kroll es eine ganze Weile, dem komischen Gefühl zu widerstehen. Die meiste Zeit lenkte er sich mit Gummipuppen, Spannerei und Masturbation ab, doch neben dem Drang zu töten, quälte ihn zudem der Hunger. Durch die Entzündung in seinem Bein hatte Kroll die letzten Jahre nicht arbeiten können und so langsam musste er haushalten. Nachdem er eines Tages eine Katze in der Nachbarschaft gefangen und mit in seine Wohnung gebracht hatte, legte er sich mit dem Tier ins Bett und begann, die Fellnase zu streicheln. Doch schließlich spürte er die Erregung. Je fester er seine Hände um den Hals des Tieres schloss, desto stärker wurde sie. Er tötete und missbrauchte die Katze, zog ihr anschließend das Fell ab und entschied letztendlich, sie zu garen und teilweise zu verzehren. Doch das Tier schmeckte ihm nicht und so wendete er sich dem Dachfenster zu. Von hier oben aus hatte Kroll einen wunderbaren Ausblick, sowohl über den Innenhof als auch den benachbarten Spielplatz. Freitag, der 2. Juli 1976, war ein warmer Sommertag. Wer konnte, kühlte sich im Schwimmbad oder am See ab. Auch die 4-jährige Marion Ketter planschte vergnügt in einer Wanne im Innenhof der Friesenstraße in Duisburg-Lahr, doch als ihr Vater gegen 3:30 nachmittags nach ihr sehen wollte, war das kleine Mädchen verschwunden. Lediglich ihre Kleider und Schuhe lagen noch auf dem Boden neben der Wanne. Sofort wurde die Nachbarschaft alarmiert und gemeinsam suchte man stundenlang nach der vermissten Marion. Vergeblich. Als die Polizei am nächsten Morgen die Anwohner befragte, hatte ein Bewohner der Hausnummer 11 tatsächlich etwas zu berichten. Seine Toilette sei plötzlich verstopft und beim Nachsehen habe er blutiges Gewebe aus dem Abflussrohr gezogen. Man entschied, dem Nachbarn, der unterm Dach wohnte, einen Besuch abzustatten und als dieser öffnete, fiel der Blick eines Beamten ins Schlafzimmer der Mansardenwohnung. Das Laken war mit Fäkalien und Blut beschmiert. Als man ihn fragte, wo das kleine Mädchen sei, hob der hinkende, ungepflegt wirkende Mann den Arm und forderte die Ermittler auf, doch einmal in der Küche nachzusehen. Der Gasherd war eingeschaltet und in einem großen Topf köchelte ein duftender Sud. Vorsichtig hob einer der Beamten den Deckel. Zwischen Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln schwamm eine Kinderhand. Im Kühlschrank entdeckte man sauber abgepacktes Fleisch und im untersten Fach lag Marions abgetrennter Kopf. Joachim Kroll wurde umgehend festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Dort gab er zu, das Mädchen mit Süßigkeiten in seine Wohnung gelockt und erwürgt zu haben. Verzehrt habe er sie jedoch nur, da er so viel Hunger habe und sich kein Fleisch leisten könne. Seine Schilderungen waren so emotionslos und stumpf, dass die Ermittler sofort noch weitere Morde vermuteten. Doch Kroll machte dicht. Dass er Marion getötet hatte, ließ sich nicht leugnen, doch von nun an schwieg der 1,60 Meter kleine Mann. Eine Woche lang hatte man vergeblich versucht, ihn zu knacken, doch erst am 7. Juli öffnete sich Joachim Kroll. Während man ihn die meiste Zeit bloß angeschrien oder anderweitig unter Druck gesetzt hatte, so versuchte man es nun mit Freundlichkeit und Respekt. Dem 27-jährigen Bernd Jägers gelang es so tatsächlich, zu dem mürrischen Mörder durchzudringen. Er bot ihm das Du an, sie redeten über Fußball und Mopeds, und als Jägers ihn am Abend schließlich in ruhigem Ton fragte, ob da nicht vielleicht doch noch andere Mädchen gewesen seien, schaute Kroll ihn durch seine dicken Brillengläser hindurch an und begann zu reden. Zunächst gestand er nur 4 weitere Morde, doch immer, wenn die Beamten das Verhör beenden wollten, setzte Kroll erneut an. Ihm gefiel die Beachtung und die Freundlichkeit, die man ihm inzwischen entgegenbrachte. Sein ganzes Leben lang war er nur auf Ablehnung und Spott gestoßen, doch nun waren da endlich Menschen, die sich für ihn interessierten und sogar mit ihm Karten spielten. Allerdings machte sich die Intelligenzminderung regelmäßig bemerkbar. Kroll brachte Ortsnamen und Details durcheinander oder verstand so manche Frage erst gar nicht. Mit einem IQ von 76 lag er weit unter dem Durchschnitt, also beschloss man, den inzwischen redseligen Serienmörder einzupacken und mit ihm die Tatorte bisher nicht aufgeklärter Verbrechen aufzusuchen. Rund 100 Stück. Stand Kroll am Fundort einer Leiche, so konnte er stets sagen, ob er hier schon einmal gewesen war und sogar getötet hatte oder nicht. Die Polizei hatte inzwischen so ein vertrauliches Verhältnis zu dem Mörder, dass dieser seine Taten an Freiwilligen nachstellen durfte. Dies fütterte die Medien, welche den Menschenfresser von Duisburg nur allzu gerne abdruckten, bis es dessen Anwälten schließlich reichte. Die Aufmerksamkeit, die der Fall bekam, und die Geständnisse, welche ihr Mandant nach und nach ablegte, machten seine Verteidigung nicht gerade leichter, und so bewirkten sie schließlich einen Ausschluss der Presse. Von nun an durfte der Serienmörder nur noch nach dessen Zustimmung fotografiert oder gar gefilmt werden. Der Fall war so umfangreich, dass die Verhandlung erst 3 Jahre später, am 5. Oktober 79, am Landgericht Duisburg beginnen konnte. Inzwischen galt Kroll nur noch an 2 Tagen die Woche für jeweils 2,5 Stunden als verhandlungsfähig, so dass stolze 151 Prozesstage nötig waren, um ein klares Urteil zu fällen. Insgesamt hatte Joachim Kroll 14 Morde und einen versuchten Mord gestanden, jedoch waren seine Beschreibungen der Taten in 3 Fällen zu ungenau, so dass man die Anklage auf 11 Morde reduzierte, um eine Revision zu verhindern. Dennoch umfasste die Anklageschrift stolze 280 Seiten. Obwohl selbst die Staatsanwaltschaft von einer Unzurechnungsfähigkeit Krolls ausgegangen war, ignorierte das Schwurgericht sämtliche Gutachten, die auf eine Beeinträchtigung von Krolls Entscheidungsfähigkeit hindeuteten. Am 8. April 1982 wurde Joachim Kroll des Mordes in 8 und des versuchten Mordes in 1 Fall schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Trotz seines schlichten Gemütes habe der Angeklagte seine Triebe so weit unter Kontrolle gehabt, dass er sich seine Opfer in der Regel in entfernteren Gegenden suchte und sich der Tragweite seiner Taten durchaus bewusst gewesen sei. Er zeigte nie Reue für seine abscheulichen Verbrechen, gelegentlich bemitleidete er sich jedoch selbst. Auch in Krolls Fall vermischten sich während der Pubertät Gewalt und Verlangen. Er bezeugte damals auf dem Hof nicht nur die Befruchtung von Kühen, was seine Fantasie anregte, er half außerdem beim Schlachten der Schweine. Ohne jegliche Aufklärung havarierte der Junge schließlich in Trieben und Wünschen, so dass er ohne zu überlegen begann, das zu tun, was sich gut anfühlte. Joachim Kroll wurde in der JVA Rheinbach untergebracht, wo er zwar nie Besuch bekam, aber stets höflich und freundlich war. Hier starb der Ruhrkannibale schließlich am 1. Juli 91 im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt. Das war der Fall Joachim Kroll. Ich werde dieses Mal vermutlich keine Fotos der Opfer hochladen. Zum einen gibt es nur vereinzelte Bilder und zum anderen ist die Qualität äußerst mies. Damit tue ich wohl niemandem einen Gefallen. Man vermutete bereits damals, dass Kroll bis zu 30 Menschen zum Opfer fielen. Wie viele es aber nun wirklich waren, weiß, wenn überhaupt, nur er selbst. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen entspannten Tag. Macht's gut.